So, ihr Hasen, ich setze mir in dieser Sekunde meinen blauen Haarreif auf. Das ist so ein plüschiger, weicher Haarreif. Fühlt sich an wie eine Umarmung um meinen Kopf herum, okay? Wir sprechen heute über sehr, sehr wichtige Angelegenheiten und Argumente. Deswegen brauche ich eine klare Sicht sozusagen. Außerdem hatte ich einfach einen sehr, sehr langen Tag. Und heute ist Dienstag und dienstags nehme ich mir einen Podcast auf. Das ist einfach so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin schon ziemlich durch. Aber nichtsdestotrotz, wir halten das gemeinsam durch, okay? Heute geht es darum, wie könnt ihr in Diskussionen um sexualisierte Gewalt oder sexuelle Belästigung, wie könnt ihr da argumentieren? Ich habe euch quasi einen Leitfaden vorbereitet, ja? Ich erzähle auch so ein bisschen, was mir letzte Woche im Live-Fernsehen so passiert ist. Aber in erster Linie möchte ich, dass ihr euch ausgerüstet fühlt für Diskussionen, weil ich sag's wie es ist, der Diskurs ist ziemlich antifeministisch und man muss einfach wissen, wie man reden kann, ohne sich selbst zu verausgaben. Und das lernt ihr heute sozusagen. Holt euch einen Softdrink eurer Wahl. Jetzt geht's los mit alles stabil, ich bin uraufgeregt und hier kommt der Sound. Alex hier. Wie geht's? Alles stabil. Leute, Leute, Leute. Habt ihr meinen Fernsehauftritt letzte Woche gesehen? Ich bin nicht böse, falls nein, weil warum solltet ihr? Spaß, es war schon ein, finde ich, sehr spannender Auftritt und vielleicht starte ich kurz mal mit so ein paar BTS Behind the Scenes. Ihr wisst ja, bei Alles Stabil kommentiere und kritisiere ich die meiste Zeit, aber es gibt eben auch so ein paar Einblicke, die es sonst nirgendwo gibt. Und let me tell you, okay? Erstens, Puls 24 hat mich einfach am gleichen Tag angefragt, okay? Und ich habe erfahren, wer abgesprungen ist oder absagen musste kurzfristig, nämlich Natascha Strobel. Natascha Strobel dokumentiert Rechtsextremismus, sie ist Forscherin und Autorin und einfach eine stabile Frau, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin nicht mehr auf Twitter, ich habe sie nicht mehr am Schirm, aber immer wenn ich was von ihr lese, denke ich mir so, okay, wow, die weiß, was sie redet sozusagen, ja? Anyway, Natascha Strobel ist abgesprungen, ich bin eingesprungen und eh sehr gerne, aber ich musste mich doch kurz überreden lassen von der Redakteurin und sie war sehr nett und irgendwie hat sie mir so ein gutes Bild gegeben, was sie in dieser Sendung besprechen wollen und ich war dann so, ja, okay, die Person, die quasi meine Gegnerin sozusagen war, weil es ist ja quasi beide Seiten live, heißt die Sendung. Dementsprechend gibt es zwei Seiten zu einem Thema. Okay, es wird schon ein bisschen hagelig, gell? Wie man in Österreich sagen würde, so ein bisschen heikel, ja? Denn es ging um Gottschalk, um Catcalling und um sexualisierte Belästigung. Und da bin ich schon so, wie geht sich das eigentlich aus, dass es nicht eine einheitliche Meinung gibt? 2024 im Land der Femizide, aber okay, ja. Ich habe den Namen der Person gehört, die mit mir diskutiert hat, Astrid Wagner. Und das ist eine Anwältin für Strafrecht, ja. Und die hat unter anderem Fritzl verteidigt. Und sie hatte auch Gefühle sozusagen für Jack Unterweger, das ist ein Mörder. Also ich finde auf jeden Fall spannende Punkte, die man auflistet über eine Person und dachte mir, ja, okay, also eine Anwältin, die weiß, wie sie diskutiert und welche Argumente sie wie nutzt und welche Diskussionskultur sie annehmen möchte und das hat sie dann auch geliefert. Ich will jetzt nicht zu viel über ihren Auftritt per se sprechen, aber es war schon interessant zu sehen, dass es am Ende des Tages schon so Parallelen gibt zwischen älteren weißen Männern und älteren weißen Frauen. Also älter ist jetzt auch so eine relative Sache, gell? Aber das war einfach eine andere Generation von Frau und das wurde auch quasi so thematisiert. Sie meint halt so in die Richtung, ja, also sie hat das als Kompliment gesehen, wenn ihr irgendwer an den Oberschenkel greift und früher und jetzt sind alle so ein bisschen übersensibel sozusagen. Und das war halt schon noch ein bisschen so die Argumentation, dass wir hier auch generationenübergreifend sprechen. Naja, auf jeden Fall, es ging halt um Gottschalk, ja, weil der hat sich einiges erlaubt in diesem Buch, das er jetzt rausgebracht hat. Er war auch in Wien letzte Woche, hat eine Lesung und unter anderem sagte er halt zum Beispiel in einem Spiegel-Interview, dass er Frauen nur dienstlich angefasst hat, unter Anführungszeichen. So, ich will jetzt nicht per se über Thomas Gottschalk sprechen, weil bei Gott, dieser Mann kriegt zu viel Aufmerksamkeit, nicht weil er problematisch Sachen sagt oder weil man nicht über ihn reden soll, sondern eher so, ich habe das Gefühl, es ist schon auch so ein bisschen kalkuliert, dass sehr viele Menschen das krass finden werden, was er sagt. Also ich glaube nicht, dass es so weit hergeholt ist. Der hat wahrscheinlich auch schon mal den Spruch gehört, All press is good press. Oder halt so, wie der halt lautet. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, es ist schon interessant, dass ich immer wieder in Situationen komme, in denen ich verstehe, dass es offensichtlich noch sehr viel Nachholbedarf gibt bei so Konsensgeschichten. Und ich glaube, das ist ein ausschlaggebendes Argument, wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, wie kann ich diskutieren, wie kann ich möglichst argumentieren, dann würde ich sagen, wir sprechen jetzt zuerst über das Inhaltliche und dann über das Verhalten, okay? Weil das ist durchaus auch relevant. Erstmal zum Inhaltlichen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir uns darauf einigen können, was Konsens ist, nämlich dass beide Personen zu etwas zustimmen, dann kann man da eigentlich relativ leicht argumentieren, wenn zum Beispiel jemand wie Gottschalk sagt, dass er wie ein Schauspieler mit einem Drehbuch war, dann kann man da gut und sachlich sagen, na ja, aber zu diesem Drehbuch haben ja beide zugestimmt in diesem Szenario von Schauspielerei. Von daher bin ich so, wenn nicht alle das Drehbuch kriegen, können auch nicht alle zustimmen. Das ist, glaube ich, logisch, oder? Was halt leider auch ständig, ständig kommt, ist diese, ach, wir sind jetzt zu politisch korrekt oder diese Woke-Culture ist zu viel, die Leute sind zu empfindlich. Da muss ich schon echt kurz die Notbremse ziehen. Inhaltlich kann man hier easy sagen, Moment mal, es gibt ein Werkzeug aus der Wissenschaft, die Gewaltpyramide, und die erklärt, dass Gewalt nicht erst bei einem Femizid beginnt, ja? Der Femizid ist an der Spitze. Gewalt beginnt bei Einstellungen und Überzeugungen. Das geht dann auch weiter zu strukturellen Diskriminierungen oder individuellen Diskriminierungen, ja? Also dieses Ding von, ja, also nur wenn es schon quasi die absolute Eskalation gibt, dann kann man das als Gewalt bezeichnen, ist ziemlich absurd. Das habe jetzt nicht ich erfunden. Das ist, wie gesagt, ein Werkzeug aus der Wissenschaft. Und wenn in Österreich jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist, wenn in Deutschland fast jeden zweiten Tag ein Mann seine Partnerin oder seine Ex tötet, dann glaube ich bei Gott auch nicht, dass wir hier von irgendeiner Form von Übertriebenheit sprechen müssen. Also wie soll sich das ausgehen? Österreich zählt mit heutigem Stand 24 Femizide. 24! Ich meine, wie heftig ist das? Und wenn wir der Wissenschaft glauben, dann heißt es natürlich auch, dass wir besorgt sein müssen, was für ein Frauenbild die allermeisten Männer haben. Denn ganz ehrlich, es kann ja wirklich nicht sein, dass jede Frau, jede queere Person eine Frau kennt, die schon mal sexuell belästigt wurde, gecatcalled wurde, vielleicht auch schlimmere, sozusagen unter Anführungszeichen, Gewalt erlebt hat. Deswegen bin ich echt so, es kann doch nicht wahr sein, dass wir so viele sind, aber wenn es dann um Täter geht, dann weiß niemand davon. Dann hat noch nie jemand davon gehört. Ist das logisch? Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass wir übertreiben, dass wir unlogisch sind, wenn drei von vier Frauen schon mal sexualisierte Belästigung erlebt haben. Also ich meine, ihr müsst mit diesen Zahlen kommen und dann ist es auch relativ einfach, inhaltlich da zu bleiben, weil man Menschen sehr schnell entlarvt, die keine Ahnung haben, groß den Mund aufmachen und einfach nur ihre eigene Wahrnehmung auf die Realität projizieren. Like, that's not a fact. In den allermeisten Fällen, wenn Leute sagen, das ist so übertrieben und das ist übertrieben, und dann kommt man mit irgendwelchen Statistiken, dann kommt man mit irgendwelchen Studien, dann sind die Leute auf einmal sehr, sehr schnell ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, entweder sie werden persönlich, so sie attackieren einen persönlich, Oder zum Beispiel, sie nehmen es persönlich. Also ich spreche jetzt von niemandem konkret. Ich sage nur, meistens passiert es dann, dass Leute, wenn sie nicht wissen, wie sie inhaltlich argumentieren sollen, irgendwie anders um die Ecke kommen. Und das ist ziemlich ungut. Deswegen einfach immer schön bei den Fakten bleiben. Und dieses, ja, früher war alles besser und das ist eine andere, alte Schule, dann kann man da sehr schön entgegnen, dass das ein komplettes Nicht-Argument ist, denn Frauen kämpfen historisch gesehen schon immer um ihre Rechte. Also was soll das heißen, früher war alles besser? Frauen mussten halt mehr ertragen oder weiblich sozialisierte Personen, sie mussten mehr ertragen, weil es keine Anlaufstellen gab, weil es tabu war, über sexualisierte Gewalt und Belästigung zu sprechen, weil sie von der Gesellschaft im Stich gelassen wurden, weil man ihnen nicht geglaubt hat. Simpel, es gab einfach keine Räume, in denen Frauen und weiblich sozialisierte Personen darüber sprechen konnten. All die Rechte, die wir jetzt haben, mussten wir uns erkämpfen. Und es geht hier um die Frage, wie können Frauen und queere Personen ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen, ohne dass irgendwelche Cis-Männer reingrätschen. Darum geht's. Denn es ist alles andere als würdevoll, wenn ich mich wie ein Stück Fleisch fühle, wenn ich das Haus verlasse. Richtig schlimm finde ich es auch, wenn Leute hergehen und sagen, naja, aber das sind ja alles nur falsche Beschuldigungen, hier geht es nur um Rufmord. Das ist so ein problematischer gesellschaftlicher Reflex. Genau das ist es. Es ist total irrational, dass man hergeht und sagt, die böse, böse Frau, ihr geht's nur um Fame, ihr geht's nur um Follower, ihr geht's nur um Kohle. Diese Habgier, die man inszeniert, das ist eine total verzerrte Wahrnehmung und es ist so fragwürdig, dass wir das einfach so hinnehmen. Also der Anteil der Beschuldigungen, okay, die falsch sind, liegt bei etwa 2 bis 8%, okay? Der deutsche Notruf sagt sogar, circa 3% sind falsche Anschuldigungen, okay? 3%, das bedeutet, 97% der Fälle sind nicht gelogen oder erfunden. Ich meine, wie krass ist das denn bitte? Die allermeisten Vergewaltigungen werden zudem nicht zur Anzeige gebracht. Das ist nämlich auch wichtig. Merkt euch einfach diese Zahl. Wenn jemand sagt, falsche Beschuldigungen, direkt sagen, 2 bis 8% sind falsche Beschuldigungen. Das heißt, über 95% sind keine falschen Beschuldigungen. Ja? Die Autorin und meiner Meinung nach lebende Legende Rebecca Solnit, die hat das Buch geschrieben, Wenn Männer mir die Welt erklären, sagt, und es ist ein Zitat, das ich online gefunden habe, viele Frauen, die Geschichten von Männern erzählen, die sie verletzt haben, werden als verrückt oder bösartige Lügnerinnen dargestellt. Es ist viel leichter, eine Frau den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen, als eine ganze Kultur. Und ich bin echt so, also wie will da jemand irgendwas dagegen sagen? Wenn man mit Zahlen kommt, wenn man mit Statistiken kommt, wenn man mit Zitaten von Expertinnen kommt. Was ich überhaupt nicht packe, ist dann, wenn jemand hergeht und sagt, Frauen haben doch mittlerweile hier die gleichen Rechte oder so, they double down und sagen so, Frauen haben doch schon viel mehr Rechte. Also ganz ehrlich, das ist echt schon frech, wenn wir wissen, dass der Gender Pay Gap so real ist, wie meine Wut auf Menschen, die so argumentieren. Wenn wir bei diesem Tempo bleiben, dann wird die Gleichstellung 2076 passieren. Leute, habt ihr Bock, über 50 Jahre noch unter schlechteren Bedingungen zu arbeiten, bei gleichen oder besseren Kompetenzen? Ich sicher nicht. Und das ist jetzt echt nur diese finanzielle Geschichte. Was ist mit der Care-Arbeit? Was ist mit der Care-Arbeit? Von wem wird die erledigt? Die Gesellschaft lebt und überlebt auf den Schultern von queeren Personen und Frauen. So schaut's aus. Und Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Ich meine, wie viele mehr Signale braucht ihr, by the way, liebe straighte Frauen, um euer Leben nicht mehr nach Männern zu richten? Paul Dolan, das ist so ein Verhaltensforscher aus London, der sagt, dass Frauen in Ehen unglücklicher und unzufriedener sind als Männer. Das heißt, das zeigt sich auch bei körperlichen Geschichten oder mentalen Erkrankungen. Es muss einfach gut überlegt werden, wem widme ich meine Zeit, ja? Das heißt, wenn ihr eine Person gegenüber von euch habt und die sagt so, naja, Frauen haben die gleichen Rechte, dann wisst ihr, wenn die Person nicht offen dafür ist, euch zuzuhören und anerkennt, dass sie soeben Quatsch gesprochen hat, dann würde ich behaupten, dass ihr eure Zeit nicht mit ihr verschwenden solltet, mit der Person. Das ist jetzt einfach nur my two cents. Ich befürchte nämlich, dass solche Leute auch gerne so gegen Cancel Culture wettern und sagen, wie schlimm das ist, wenn Superstars, die schlimme Sachen gemacht haben sollen, zumindest sagen das viele, viele Personen, wenn die gecancelt werden. Also Ich weiß wirklich nicht, was mich wütender macht, denn wenn ich mir so anschaue, wer sind denn diese ganzen armen, armen Männer, die alles verloren haben, die keiner mehr will und die nichts mehr haben? Wie viele dieser Männer haben wirklich Konsequenzen gespürt? Ich meine, ganz ehrlich, Kevin Spacey wurde 2022 freigesprochen, soweit ich mich erinnere. Ihr könnt mich gern korrigieren, falls ich falsch liege. Louis C.K., der Comedian, der hat vor ein paar Jahren, ich glaube 2017 oder ich weiß nicht genau, wann es war, sogar gestanden, dass er Mitarbeitende bzw. Frauen einfach, die um ihn herum beruflich waren, sexuell belästigt hat. Der hatte trotzdem Touren danach, der hatte trotzdem irgendwelche Stand-ups, dies, das, anders, wo ich echt so bin. Also dieses überzeichnete Bild vom armen, armen Mann, der eben von dieser bösen, bösen Frau und die hat und er hat und sie, also war er dann er. Also ich bin echt so, das geht sich nicht aus. Und Hand in Hand mit dieser Cancel-Culture-Argumentation kommen auch Shitstorms, wo ich echt so bin. Kann man wirklich von Shitstorms sprechen, wenn das konstruktive Kritik war? Also ich sage jetzt nicht, dass ich es befürworte, wenn jemand Hass im Netz erlebt, wirklich nicht. Ich weiß, wie hart das ist und welche Auswirkungen das auf die mentale Gesundheit haben kann. Ich weiß es zu gut aus erster Hand, seit vielen Jahren leider als migrantische, queere Person, die in der Öffentlichkeit steht und über Feminismus und soziale Gerechtigkeit spricht. Digitale Medien müssen eher ernst genommen werden und sind sehr, sehr wichtig, aber man kann nicht hergehen und irgendwas ins Internet rotzen oder in irgendeinem Interview daher sagen, ohne zweimal zu überlegen. Wenn man niemals zweimal überlegen musste, wenn man ein weißer, reicher Mann ist, dann bin ich schon so, das muss man halt durchaus bedenken, ohne jetzt Tausende von Personen als so Hater und Trolle darzustellen. Also, wie gesagt, ich finde schon, dass man drauf schauen muss, wie man kommentiert, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass Menschen, die zu Recht wütend sind, ihre Wut unterdrücken müssen. Also, Wut ist sehr wichtig und wenn ich meine Ex-Therapeutin zitieren darf, nach innen gerichtete Wut ist Depression und das wollen wir auf gar keinen Fall, vor allem, wenn uns klar ist, an wen wir die Wut richten oder gegen wen. Also, diese Cancel-Culture-Sache, schön nachfragen, was die Männer sind, das einfach Beispiele raussuchen, zum Beispiel Kevin Spacey oder Louis C.K. jetzt wie in meinem Fall. Und bei Shitstorms einfach schon so hergehen und sagen, also ich kann nachvollziehen, dass Hetze nicht sein soll, aber konstruktive Kritik ist nicht gleich Shitstorm. Also wirklich diese ganzen digitalen Diskurse zu, oh mein Gott, dieser Hass und was weiß ich was. Christina Klemm, das ist eine Autorin und Anwältin für Familien- und Strafrecht, die hat ein Buch geschrieben gegen Frauenhass. Ich habe dieses Buch sicher schon 100-mal empfohlen, ich mache es auch jetzt nochmal an dieser Stelle gerne, gegen Frauenhass von Christina Klemm. Sehr, sehr wichtiges Buch, augenöffnend. Und sie hat in einem Interview in der Süddeutschen letztens gemeint, dass es einen tief sitzenden Frauenhass in unserer Gesellschaft gibt. Und in diesem Geschlechterverhältnis haben Männer mehr Macht. Und laut ihr ist Gewalt ein Teil, der nicht bekämpft wird, weil es das Verhältnis, dieses Geschlechterverhältnis stabilisiert. Ich meine, das macht doch so viel Sinn. Sie sagt auch, dass die Justiz frauenfeindlich ist und dass es schwierig ist, dass Täter überhaupt erst verurteilt werden. In Diskussionen zu, wie entwickeln wir uns als Gesellschaft weiter, was ist Flirt, was ist sexuelle Belästigung, geht es auch sehr oft darum, dass Buben einfach Buben sind und Mädchen einfach Mädchen. Also so quasi, Mädchen werden inszeniert als fürsorglich und harmoniebedürftig und lieb und eher familienorientiert, während Männer mutig sind und leidenschaftlich und Caretaker. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist das echt ein Joke, weil ganz ehrlich, ohne Frauen und queere Personen würden die meisten Familien keine Woche überleben. Es ist einfach Tatsache, dass das alles Sozialisierung ist. Das hat nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, was trainieren wir Kindern schon von klein auf an. Das heißt, selbst die reflektierteste Mutter, die sich von so Gendernormen befreit hat, wird sich der Herausforderung stellen müssen, wie kann ich diesem gesellschaftlichen Druck und Zwang entgegenwirken. Im Kindergarten, in der Schule, bei Friends zu Hause, sobald die Kinder außerhalb ihrer eigenen vier Wände sind, werden sie konfrontiert mit patriarchalen Vorstellungen von Geschlecht. Und selbst in ihren eigenen vier Wänden werden sie Inhalte konsumieren, die sagen, dass Mädchen rosa lieben und Jungs blau. Glaubt mir, wenn ich sage, wir, und damit meine ich jetzt auch die Personen, die wahrscheinlich alles stabil konsumieren, leben teilweise in Bubbles, die sich nicht mit der Mehrheitsgesellschaft decken. Ich persönlich kann nur zum Teil von mir sprechen, denn ganz ehrlich, ich bin als Ausländertochter am Land in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Glaubt mir, wenn ich sage, ich habe sehr viele Bubbles in meinem Leben. Aber unabhängig davon verstehe ich schon, dass wir uns manchmal denken, ja, aber ich denke so anders. Aber leider denken sehr viele Menschen nicht so. Und da muss man sich trotzdem von Ärztinnen anhören, aha, naja, warum trägt das Mädchen da einen blauen Body? So, als ob das keine Ahnung was wäre. Ein Skandal. Ein Skandal, der Schlagzeilen bei der Bild machen muss. Also es ist wirklich peinlich. Und ihr müsst euch einfach darauf berufen, dass das sozialisiert ist. Und nicht etwas, das man nicht steuern kann. Ja? Es gibt so viele Studien, die zeigen, dass es einen Unterschied macht, wenn man Repräsentation spürt. Ja? Wenn man merkt, ah, da ist eine Frau und die macht irgendwas, was eigentlich nur Männer machen sollen. Dann löst das etwas aus. Und ich finde, das ist so einer dieser Punkte, die mich am meisten aufregen. Ich glaube, es regt mich nur mehr auf, wenn jemand hergeht und sagt so, ja, aber Frauen untereinander, die unterstützen sich auch nicht und unter Anführungszeichen dieser Zickenkrieg ist ja eine Frechheit und da bin ich echt so, really? I don't know. Die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach sagt in einem Zeitinterview Folgendes. Wenn Frauen sich verbünden, werden sie erstens freier, zweitens haben sie mehr Kraft, politische Forderungen zu stellen und drittens stellen sie die männliche Vorherrschaft in Frage. Und ich sage das so oft, in einem Raum, wo mehr Frauen sind, trauen sich Frauen eher etwas zu sagen. Das beschreibt auch Rebecca Solnit in ihrem Buch und das beschreibt auch das Buch Feminist Fight Club. Das kann man auch lesen. Ich habe vergessen, wer die Autorin ist, aber wenn ihr das Buch sucht, findet ihr das. Das war eines der ersten feministischen Bücher, das ich gelesen habe. Und es war so ein guter, wie soll ich sagen, so ein gutes Starter-Pack für das Einmaleins in Diskussionen zu Arbeit und Feminismus. Diese Geschlechterforscherin sagt unter anderem auch, dass erwerbstätige Mütter auf andere Frauen angewiesen sind, sehr oft, um überhaupt ihren Alltag zu meistern. Ich meine, wie krass ist das? Und das merkt man ja auch. Auch wenn ich das bei meiner Schwester mir zum Beispiel anschaue, meine Mutter passt auf meine Nichte auf. Und das ist schon sehr bezeichnend und schön. Meine Mutter will es ja auch und es ist eh, in unserem Fall freuen sich alle, aber es ist schon bezeichnend, dass quasi meine pensionierte Mutter jetzt einen quasi 30-Stunden-Job hat. Unbezahlt. So, ich glaube, inhaltlich seid ihr dann eh einigermaßen gut aufgestellt, würde ich sagen. Ganz ehrlich, wer euch jetzt noch immer widerspricht, der will seine Meinung nicht ändern. Vergesst es, spart euch die Arbeit, es zahlt sich nicht aus. Wenn ihr nicht dafür bezahlt werdet, das zu tun, dann macht es auch nicht, okay? Aber so würde ich, glaube ich, inhaltlich in Diskussionen reingehen, wenn es um Feminismus und sexualisierte Belästigung und all diese anderen Scheinargumente geht, warum Feministinnen total übertreiben. Es gibt aber auch noch eine Sache, die ich ansprechen möchte, die ist nämlich wichtig, und zwar euer Verhalten. Also mir wird ja jedes Mal in Diskussionen, egal ob Fernsehen, Panel, irgendwelche Messen, keine Ahnung, welche Institutionen, Unis, mir wird immer Ähnliches vorgeworfen, nämlich, dass ich aggressiv bin, dass ich Menschen total unhöflich behandle, dass ich sie unterbreche. Aber wisst ihr, was der Joke daran ist? Ich habe mir einfach über die Jahre angewöhnt, eine eher männliche, unter Anführungszeichen, Diskussionskultur anzunehmen. Einfach nur, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, habe ich gar keine Chance. Entweder ich werde gemansplained, also man erklärt mir Dinge, die ich schon weiß, oder man wird über mich drüber reden. Und ich bin mit beidem nicht einverstanden, denn wenn ich mich in eine Diskussion begebe, dann möchte ich auch meine Zeit haben, um zu sprechen. Und dann lasse ich mich auch nicht von irgendwelchen Maxern, die mir gegenüber sitzen, unterbrechen. Da ist es völlig wurscht, ob das ein Politiker ist, irgendein Pressesprecher von XYZ, ein Wannabe-Experte oder irgendein anderer Mann, der glaubt, er weiß viel über eine Thematik, weil er einmal ein Buch darüber gelesen hat. So beginnt's mal. Ihr müsst mit dieser Einstellung in das Gespräch gehen. Ich sage euch was, die allermeisten Frauen und queere Personen, ja, die sich in solche Situationen begeben, die wissen, wovon sie sprechen. Die bereiten sich vor. Aber einfach mal kurzes Selbstbewusstsein haben eines durchschnittlichen Stefans, eines durchschnittlichen Dominiks, der in einer Agentur arbeitet, okay, ich habe diesen Schmäh schon einmal gemacht, der als Art Director, einem erfundenen Job, okay, in einer Agentur arbeitet. Er glaubt, er ist der lustigste Mensch, weil er einen Slogan gemacht hat für eine Fastfood-Kette. Also ich bin so, alle mal kurz humble bleiben. Diese ganzen Kreativ-Schmerativ-Berufe, Marketing, dies, das, Ananas, auf die kann man meistens verzichten, während man nicht darauf verzichten kann, wer die Alten und Kranken pflegt. Wovon reden wir hier, Leute? Ganz ehrlich, alle kurz mal am Boden bleiben. Aber bitte nicht ihr, wenn ihr in Diskussionen reingeht. Wenn ihr in so Gespräche hineingeht, dann müsst ihr euch selbstbewusst hinstellen und, oder hinsetzen, je nachdem, wie das Setting halt ist. Ihr müsst verstehen, dass es einen Unterschied macht, wie eure Körpersprache ist. Ich möchte, dass ihr eure Schultern zurückzieht, oder wie man sagt, Kinn nach oben. Es geht nicht darum, wie ihr ausseht. Vergesst, wie ihr ausseht. Vergesst, ob ihr euch ein bisschen, keine Ahnung, clumsy ausdrückt oder ob ihr zu schnell sprecht. Darum geht es nicht. Ihr wisst, wovon ihr sprecht, aber ich möchte, dass ihr das auch nach außen hin ausstrahlt. Ich möchte nicht, dass ihr euch klein macht. Ich möchte nicht, dass ihr leiser werdet, wenn jemand über euch drüber redet. Ich möchte, dass ihr einsteht für den Platz, der euch zusteht. Ihr habt auch Raum verdient für eure Worte. Eure Gedanken sind wichtig und ihr werdet euch gefälligst nicht von jemandem klein machen lassen, nur weil der denkt, wenn er euch über euch drüber redet, dann gewinnt er. Hier geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren. Hier geht es darum, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Dass man einander zuhört, ernsthaft zuhört, okay? Aber dass man das Gegenüber auch ernst nimmt, dass man die Grenzen des Gegenübers respektiert und seine eigenen auch ausdrücken kann und versucht, auf einen grünen Zweig zu kommen oder einen gemeinsamen Nenner. Aber was bei Gott nicht der Fall sein darf, boah, ich habe, glaube ich, schon dreimal bei Gott gesagt, das muss ich mir wieder abgewöhnen. Ich glaube, ich bin zu viel auf TikTok, I don't know. Was ich sagen möchte, ihr dürft auf gar keinen Fall in diese veralteten Ideen verfallen, wie eine Frau oder eine weiblich sozialisierte Person zu sein hat. Und damit meine ich schön ruhig, sanft im Ton. Nein, ihr lasst euch nicht unterbrechen, ihr lasst euch keine Kosenamen geben, okay? Ihr lasst euch nicht als ahnungslos inszenieren und in erster Linie gelingt das, indem ihr euch davon löst, was das Gegenüber von euch denkt. Ihr könnt nicht in den Köpfen von Menschen leben und verharren, deren Meinung ihr sowieso nicht teilt. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist egal, ob ihr sie am Ende des Tages davon überzeugen könnt, dass das falsch ist, was ihr denkt. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass ihr Integrität besitzt und dass ihr für die richtige Sache kämpft. Das ist ohne Spaß mein größter Antrieb im Leben, dass ich weiß, ich kämpfe an der richtigen Seite sozusagen, ja. Ich weiß, wofür ich mich einsetze. Ich kann mich nachts schlafen legen und muss mir nicht denken, oh mein Gott, ich habe Betroffenen nicht zugehört oder die Erfahrungen von Betroffenen nicht ernst genommen, einfach nur, weil ich selber vielleicht nicht ganz transparent mit mir bin, was vielleicht meine eigenen Bedürfnisse sind. Und selbst wenn meine Bedürfnisse ganz woanders liegen und ich irgendwelche Sachen als Kompliment empfinde, was andere übergriffig finden, dann ist es doch logisch von meinem Wesen her, von meiner Integrität her, dass ich sage, nein, das geht nicht. Wir müssen die Grenzen der individuellen Person respektieren. Und ich weiß, dass ich deswegen so bin, wie ich bin. Und das steht für mich über allem. Das steht über irgendwelchen Pseudo-Analysen von irgendwelchen Pseudo-Intellektuellen, die nach irgendwelchen Sendungen von mir tatsächlich darüber schreiben, wie unhöflich ich bin. Alles schon passiert, Leute. Alles schon passiert, auch in Qualitätsmedien. Ich sag's euch, wie es ist. Ihr würdet euch wundern. Manche Sachen plaudere ich noch nicht aus, aber vielleicht ändere ich meine Meinung und mache auch einen wie die Kaulitz-Brüder auf Carla Kolumna, wo sie aufdecken, was für Fehler Zeitungen machen, unter anderem auch in der Berichterstattung über mich. Das passiert jetzt nicht so oft, letzteres, aber könnte spannend sein, das zu machen. Anyway, ich bin jetzt kein College-Fan, kein großartiger, by the way. Jetzt habe ich es auch gedroppt, dass ich die manchmal höre. Es ist wichtig zu wissen, was einfach bei den Menschen ankommt. Ich sag's, wie es ist. Anyway, ihr müsst mir glauben, dass, wenn ihr das so macht, wie ich sage, ja, wenn ihr einfach weiterredet, ja, wenn ihr eure Stimme, ich sage nicht, dass ihr schreien sollt, aber ihr könnt sie erheben, ja, ihr müsst euch nicht klein machen, ihr müsst nicht so tun, als wärt ihr, ja, eh lieb und so, ihr müsst nicht lieb sein, die müssen euch nicht mögen. Und ich glaube, wenn man das übt, auch mit so dieser Wonder Woman Pose, die Arme in die Hüfte stemmen, breitbeinig dastehen, Schultern zurück, Kinn nach oben, das hilft. Genauso wie es hilft, wenn man so eine Minute die Backen ganz fest zusammenkneift, indem man lächelt, so richtig übertrieben, schon fast so ein bisschen spooky, weil das sagt dem Gehirn, dass man glücklich ist. Ich schwöre auf alles, das sind so kleine Ticks, nicht Ticks, sondern Tipps, die mir helfen. Und wisst ihr, was mir auch hilft, wenn ich nervös bin, weil manchmal bin ich auch nervös. I'm just a human after all. Ich nehme Passedan-Tropfen, das ist keine Werbung. Ich glaube, das ist so homöopathischer Tropfen, also sollte hoffentlich harmlos sein. Und da nehme ich einfach so ein paar vor Diskussionen und das hilft mega. Vielleicht ist es nur Placebo-Effekt, egal, es hilft. Was auch immer euch irgendwie helfen könnte, sei es ein Bad vorher, also ein wie sagt man halt, im Bad, in der Badewanne oder in Tee oder was auch immer. Das ist schon so, mit diesen Tools kann man schon erarbeiten, dass man auch vom Verhalten her und vom Auftritt her selbstbewusster rüberkommt. So Leute, das war jetzt wirklich der ultimative Guide zum Diskutieren mit irgendwelchen Antifeministen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Es gibt diese Woche keine V-Gates-Einsendung, weil am Sonntag V-Gates ausgefallen ist. Und das hat mich zwar sehr traurig gemacht, war aber auch notwendig, weil ich einfach überflutet wurde von meiner Trauer, von vielen Unsicherheiten und Sorgen, die ich habe und die in Trauer getränkt noch viel härter sind. Ich weiß, dass ganz viele Personen, die auch trauern oder eine sehr liebe Person verloren haben, dass die hier zuhören und mitlesen, auf Instagram zuhören und zuschauen. Ich sehe eure Nachrichten, ich versuche so oft wie möglich zu antworten. Es ist für mich total schön zu sehen, dass, keine Ahnung, Leute das so wertschätzen. Ich habe eben heute wirklich, ich will nicht alles vorlesen, aber diese Nachricht hat mich so gefreut. Liebe Annalena, ich werde jetzt nicht sagen, wie der Nachname ist, aber falls du es hören solltest, danke, dass du auf meinen ersten Love Letter, das ist mein neuer Newsletter für alle Steady-Abonnentinnen, dass du mir geantwortet hast. Sie hat einfach beschrieben, dass sie niemanden kennt, der auf Social Media so über Tod und Trauer spricht wie ich. Manchmal denke ich mir echt, ich habe wirklich eine tolle Community. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Nächste Woche gibt es eine V-Gates-Einsendung der Woche, versprochen. Aber eine Empfehlung der Woche will ich euch natürlich trotzdem nicht schuldig bleiben. Mir ging es dieses Wochenende richtig schlecht und ich habe eine Serie gebraucht, die mich richtig ablenkt. Und ich habe The Fallout gefunden. Es ist so eine Mischung aus Umbrella Academy und The Walking Dead und vielleicht, was den Humor angeht, ganz wenig, aber nur Sex Education oder End of the fucking World. Also so ein bisschen dunkler, sarkastischer Humor. Coming of Age Vibe, so ein bisschen halt. Aber wie gesagt, es ist halt eher Fantasy-lastig, aber hat mir einfach sehr geholfen, so richtig abzuschalten und mich auf die Story zu konzentrieren. Ich finde, da waren echt gute SchauspielerInnen dabei. Teilweise ein bisschen zu brutal, also ich habe dann weggeschaut, aber alles in allem einfach catchy. Ich habe es auf Amazon Prime Video gesehen. Keine bezahlte Werbung. Na gut, ihr Hasen, das war's. Ich wollte noch kurz sagen, falls sich jemand ein Gay-Schrieben-Abo gönnen möchte, das ist eine exklusive Kolumne, die es sonst nirgendwo gibt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Der Link ist in der Bio, also nicht in der Bio. Ich bin so Instagram gedrillt. In den Shownotes ist der Link. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr cutes Geschenk, muss ich sagen. So ein Abo von Gayschrieben. Vielleicht kennt ihr ja eine Person, die meine Arbeit mag. Ich sag's nur, Weihnachten steht vor der Tür. Kein Stress, falls nicht, aber ich weiß einfach, dass sehr viele Leute das verschenken. Und meistens habe ich eh auch so Gastzugänge, also können dann mehrere Personen mitlesen. Also schon eine coole Idee, würde ich sagen, wenn ich so frei sein darf. In jedem Fall sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche hier. Bleibt stabil und danke für alles. Ohne Spaß, ihr seid die Besten. Bye!